Also wir haben angefangen damit, dass wir uns angeschaut haben, was das Blut Jesu für uns vollbracht hat. Und eine der wunderbaren Sachen ist, dass das Blut Jesu uns auch gereinigt hat vom bösen Gewissen. Also unser Gewissen wurde gereinigt und wiederhergestellt durch das Blut Jesu. Und ich lese nochmal die Verse vor, die wir uns da angeschaut haben, genauer. In Hebräer 9, Vers 14, da steht, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit er dem lebendigen Gott dient. Und im nächsten Kapitel, Kapitel 10, wird es nochmal wiederholt. Ab Vers 19 steht das. Da wir nun Brüder durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, den er uns eröffnet hat als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch, und einen großen Priester über das Haus Gottes haben, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und damit gereinigt vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Also wir haben gesehen, das Gewissen wurde gereinigt von den toten Werken. Also wir brauchen nicht mehr gesetzliche Werke oder Opfer tun, um Gott zu gefallen, sondern wir wissen, wir sind mit Gott versöhnt. Deswegen fallen diese toten Werke weg. Das Gewissen, das immer so trainiert wurde früher, auf, dass wir etwas machen müssen, etwas wieder gut machen müssen, um uns selbst auch wieder wohlzufühlen. Und wir merken, Jesus hat uns gereinigt. Wir müssen nichts mehr tun, um sozusagen wegen unseren Sünden zu büßen oder um uns wohlzufühlen, weil er hat uns gereinigt von unseren Sünden. Wir haben gesehen, auch wir sind gereinigt vom bösen Gewissen, also dieses Gewissen, das uns irre geführt hat, auch davon sind wir gereinigt. Und wir haben gesehen in Hebräer 10, Vers 2, da steht wörtlich, wir sind sogar, wenn wir gereinigt wurden, dann haben wir kein Bewusstsein der Sünden, also kein Gewissen der Sünden mehr. Also unser Gewissen zeugt nicht mehr gegen uns, dass wir Sünder sind und getrennt von Gott, sondern unser Gewissen zeugt jetzt uns selbst, dass wir mit Gott versöhnt sind, dass unserer Sünden Genüge getan wurde durch das Blut Jesu und dass wir jetzt in der Gerechtigkeit, die Gott uns geschenkt hat, vor Gott stehen. Und am Anfang, lasst mich nochmal kurz wiederholen, was sind die Segnungen dieses neuen, reinen Gewissens, das wir haben? Es sind so drei Segnungen. Das erste ist, und dazu möchte ich Römer 9, Vers 1 vorlesen, da schreibt Paulus, ich sage die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht, wobei mein Gewissen mir Zeugnis gibt im Heiligen Geist oder mit dem Heiligen Geist. Also unser Gewissen, wenn wir ein reines Gewissen haben, dann hilft es uns, die Führung des Heiligen Geistes klarer wahrzunehmen, klarer zu erkennen. Der Herr will uns leiten durch seinen Geist, sein Geist gibt unserem Geist Zeugnis, unser Gewissen ist jetzt, nachdem wir von neuem geboren sind, in unserem Geist. Und Gott will uns durch Frieden leiten und ein reines Gewissen hilft uns total dabei, diese Leitung durch den inneren Frieden, die Leitung durch den Heiligen Geist wahrzunehmen. Das nächste, was ein reines Gewissen Segnungen hat, ist, es gibt keine Verdammnis mehr. Wir werden nicht mehr gequält von Verdammnisgefühlen. Römer 8, Vers 1 ist sehr bekannt, es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Wenn du zu Jesus gehörst, wenn du sein Opfer angenommen hast, wenn du von neuem geboren worden bist, dann gibt es keine Verdammnis mehr, es gibt keinen Rechtsanspruch für Verdammnis mehr, weil Gott dir vergeben hat. Und der dritte Segen, den habe ich das letzte Mal auch erwähnt, der steht in 1. Johannes 3, Vers 22. Und da steht, und was immer wir bitten, empfangen wir von ihm. Was immer wir bitten, empfangen wir von ihm. Das ist doch eine tolle Verheißung. Gott verheißt uns, was immer wir bitten, empfangen wir von ihm. Und es steht ein Und davor. Und das hat zu tun damit, dass davor steht, wie wir unser Herz zur Ruhe bringen, wenn es Verdammnis gegen uns spricht. Ja, Geliebte, wenn das Herz uns nicht verurteilt, dann haben wir Freimütigkeit zu Gott und was immer wir bitten, empfangen wir von ihm. Also wenn wir das empfangen haben, dieses reine Gewissen, dann hilft das uns, im Glauben zu Gott zu gehen, weil wir wissen, okay, ich darf ihn bitten und er gibt mir gerne. Und heute wollen wir uns anschauen, wie kann ich dieses gute Gewissen erhalten und wie kann ich dieses Gewissen stark erhalten. Weil es gibt zwei Gefahren, die in den Briefen sehr deutlich ausgeführt werden. Es gibt zwei Gefahren für unser neues, gereinigte, erneuerte Gewissen. Das eine ist, unser Gewissen kann schwach sein und wenn wir gegen dieses schwache Gewissen verstoßen, kann es verletzt werden. Und das andere wäre, dass das Gewissen gebrandmarkt werden kann und uns dadurch auch wieder irreführen kann. Und schauen wir uns mal das erste an, also das schwache Gewissen. 1. Korinther 8 steht das, ab Vers 4 lese ich vor. Da geht es um das Essen vom Götzenopferfleisch. Also das Thema Götzenopferfleisch betrifft uns jetzt nicht so sehr, aber das Thema des Gewissens betrifft uns natürlich schon. Und wir können das auch für uns ganz viel Wichtiges daraus ziehen. Da steht, was nun das Essen von Götzenopferfleisch betrifft, so wissen wir, dass es keine Götzen in der Welt gibt und dass kein anderer Gott ist als nur einer. Denn wenn es auch sogenannte Götter gibt im Himmel oder auf Erden, wie es ja viele Götter und viele Herren gibt, so ist doch für uns ein Gott, der Vater, von dem alle Dinge sind und wir auf ihn hin. Und ein Herr, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Die Erkenntnis aber ist nicht in allen, sondern manche essen es mit einem Gewissen, das bis jetzt an die Götzen gebunden ist, als Götzenopferfleisch. Und ihr Gewissen, da es schwach ist, wird befleckt. Also wir sehen hier, dass Paulus sagt, man kann das Götzenopferfleisch essen, weil man wissen darf und wissen kann, es gibt in Wirklichkeit ja gar keine Götzen. Und wenn ich es nicht esse als Götzenopferfleisch, sondern einfach, weil es das gibt und weil es damals fast keine andere Art von Fleisch gab, also damals wurde fast nur Götzenopferfleisch verkauft auf den Märkten. Und Paulus sagt da, wer das isst und kauft, einfach weil es nichts anderes gibt und weil er nicht das als Götzenopferfleisch ansieht, dem schadet es nicht. Aber bei denen, die immer noch mit einem Gewissen, in ihrem Gewissen gebunden sind, wenn die das machen, wird ihr Gewissen, das schwach ist, befleckt. Ich meine, das ist jetzt für uns heute mit Götzenopferfleisch nicht so das Thema. Man kann natürlich sagen, es gibt heute immer noch so gewisse Sachen, manchmal, wo man sich dann die Frage ist, wie weit da okkulte Kräfte dahinter stecken bei manchen Naturarzneien oder bei manchen biologisch dynamischen Lebensmitteln, die angeboten werden. Ja, eine Zeit lang habe ich so biologisch dynamische Lebensmittel aus Angst tatsächlich nicht gegessen. Also vielleicht als Hintergrund dieses biologisch dynamische, das ist etwas, die pflanzen und machen ihre Lebensmittel nach bestimmten besonderen Erkenntnissen, die ein gewisser Herr Steiner auf hellseherische Weise empfangen hat und vertrauen dann auf gewisse Gestirnstellungen und bestimmte Kräfte der Natur. Manche essen das besonders, weil sie sagen, okay, das ist besonders biologisch, aber es gibt auch andere biologische Verbände, die Bio-Lebensmittel anbieten, ohne diesen dynamischen Zusatz. Und wenn man das aber nur, wenn es mir wo angeboten wird, inzwischen, ich weiß, das hat keine Macht über mich, dann kann ich das auch essen. Ich kaufe es halt nicht, weil ich sage, ich will das nicht unterstützen. Das wäre jetzt so ein Beispiel für heute. Und Paulus spricht auch eine Warnung aus, zwei Kapitel später, und sagt, wenn sie damals das Götzenopferfleisch gegessen haben, als Götzenopferfleisch, also praktisch mit diesem Bewusstsein, das ist Götzenopferfleisch und ich esse es, weil ich dem Götzenopferfleisch besondere Bedeutung zumesse, dann sind sie tatsächlich noch in Gemeinschaft mit den Dämonen. Ja. 1. Korinther 10, Vers 20, Vers 19 fange ich an. Was sage ich nun, dass das einem Götzen geopferte etwas sei oder dass ein Götzenbild etwas sei? Nein, sondern dass das, was sie opfern, sie den Dämonen opfern und nicht Gott. Ich will aber nicht, dass ihr Gemeinschaft mit den Dämonen habt. Ihr könnt nicht des Herrn Kelch trinken und der Dämonen Kelch. Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn teilnehmen und am Tisch der Dämonen. Also wenn sie das nach wie vor als Götzenopferfleisch aßen, in dieser Überzeugung, dass es eine besondere Wirkung hat oder dass da besondere Dinge dahinter stecken, dann sagt er, hat es tatsächlich zerstörerische Auswirkungen gehabt. Und wenn ich heutzutage oder wenn jemand heutzutage bestimmte Lebensmittel oder bestimmte Naturarzneien nimmt und glaubt, dass dieses Besprechen oder bestimmte Geschirrstellungen tatsächlich Macht hat, dann öffnet er sich da auch gewiss für manche Sachen. Aber wenn man sagt, okay, ich bin durch Jesus erlöst, diese dynamischen Lebensmittel können mir nicht schaden, dann kann man das auch mal essen, ohne Angst zu haben. Aber es ist eigentlich ein Nebenthema. Es geht hier nämlich um viel mehr und auch Dinge, die uns heute betreffen. Wenn wir in Römer 14 uns das anschauen, da geht es wieder um dasselbe Thema, den Schwachen im Gewissen. Römer 14, Vers 1, den Schwachen im Glauben aber nehmt auf, doch nicht zur Entscheidung zweifelhafter Fragen. Einer glaubt, er dürfe alles essen. Der Schwache aber ist Gemüse. Wer isst, verachtet den nicht, der nicht isst, und wer nicht isst, richtet den nicht, der isst, denn Gott hat ihn aufgenommen. Und dann Vers 5, der eine hält einen Tag vor dem anderen, der andere aber hält jeden Tag gleich. Jeder sei in seinem eigenen Sinn völlig überzeugt. Wer den Tag beachtet, beachtet ihn dem Herrn, und wer isst, isst dem Herrn, denn er sagt Gott Dank. Und wer nicht isst, isst dem Herrn nicht und sagt Gott Dank. Also wir sehen hier, es geht nicht nur um so Themen wie Götzenopferfleisch, sondern es geht auch zum Beispiel um die Frage, welchen Tag soll man halten oder heiligen oder muss man überhaupt einen Tag heiligen? Und Paulus sagt hier, man kann einen Tag heiligen, das macht der eine, man kann aber auch alle Tage gleich halten. Also es ist keine gesetzliche Vorschrift, die mehr für uns gültig ist, die für uns bindend ist. Und letztendlich, dieses ganze Thematik mit dem schwachen Gewissen bezieht sich auf all diese alttestamentlichen Vorschriften, die manchmal so in gesetzlichen Verhalten enden. So wie es im Galaterbrief auch steht, Galater 4, Vers 8, wo er sagt, damals jedoch, als ihr Gott nicht kannte, dientet ihr denen, die von Natur nicht Götter sind. Jetzt aber habt ihr Gott erkannt. Vielmehr seid ihr von Gott erkannt worden. Wie wendet ihr euch wieder zu den schwachen und armseligen Elementen zurück, denen ihr wieder von neuem dienen wollt? Ihr beobachtet Tage und Monate und bestimmte Zeiten und Jahre. Ich fürchte um euch, ob ich nicht etwa vergeblich an euch gearbeitet habe. Also all diese Speisevorschriften, bestimmte Tage besonders zu halten, bestimmte Zeiten, die Sabbatfrage, all das fällt unter diese Äußerlichkeiten zurück. Das sind alles Äußerlichkeiten, die früher im Alten Bund gemacht wurden, um vor Gott angenehm dazustehen. Und er schreibt hier, es gibt manche, die sind in ihrem Gewissen immer noch gebunden in diesem Denken, dass sie diese Dinge machen müssen, um Gott wohl zu gefallen, und dass sie dieses innere, dieses schwache Gewissen haben. Sie haben immer Angst, wenn sie das nicht machen, könnten sie Gott missfallen. Und wenn diese Leute anfangen, gegen ihr schwaches Gewissen zu handeln, dann verletzen sie ihr schwaches Gewissen, dann wird es direkt befleckt. Aber er hält das nicht für gut, dass das so allgemein ist. Er beschreibt es ja im Galater 4, das ist sehr interessant am Anfang, er beschreibt es mit einem Bild. Er sagt, es gibt Söhne, Sie sind als Erbe eingesetzt, aber sie sind noch klein, sie sind noch unmündig und stehen unter Vormündern. Und er sagt, wenn wir anfangen, diese gesetzlichen Gebote wieder zu behalten, dann werden das wie Vormünder, unter denen wir stehen, die uns in Gebundenheit halten. Und wir sollen eben nicht in dieser Gebundenheit leben. Dieses ganze Gesetz des alten Bundes hat erstmal nicht mehr Bedeutung für uns, weil Jesus das Gesetz für uns erfüllt hat. Und unser Maßstab als Christen ist jetzt nicht, diese Regeln durchzustudieren, sondern uns vom Heiligen Geist leiten zu lassen, uns von Jesus leiten zu lassen. Und Jesus hat ja zu uns gesagt, ich gebe euch ein neues Gesetz, das ist, liebt einer den anderen, wie ich euch geliebt habe. Und Paulus schreibt so schön, die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes, denn wenn jemand den anderen liebt, dann wird er ihn nicht berauben, dann wird er nicht bestehlen, dann wird ihm nicht die Ehefrau durch Ehebruch rauben, sondern dann wird er das machen. Und so ist die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Und darum sind diese Äußerlichkeiten nicht mehr das, worauf wir achten müssen, sondern wir sollen in diese Freiheit hineintreten. In dieses Wissen, Gott hat mich erlöst, er hat mich innerlich verändert und ich fange an, ihm nachzufolgen. Lass mich noch ein paar Verse aus dem Römer 14 vorlesen und dann das erläutern, wie kann ich umgehen, wenn ich merke, dass ich so ein schwaches Gewissen habe, oder wie begegne ich meinen Geschwistern, die so ein schwaches Gewissen haben in Liebe. In Römer 14 steht das eben in Vers 14. Da schreibt Paulus, ich weiß und bin überzeugt in dem Herrn Jesus, dass nichts an sich unrein ist. Nur dem, der etwas als gemein ansieht, dem ist es unrein. Denn wenn dein Bruder wegen einer Speise betrübt wird, so wandelst du nicht mehr nach der Liebe. Verdirbt nicht mit einer Speise den, für den Christus gestorben ist. Lasst nun euer Gut nicht verlästert werden. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Denn wer in diesem dem Christus dient, ist Gott wohlgefällig und dem Menschen bewährt. So lasst uns dem nachstreben, was dem Frieden und der gegenseitigen Erbauung dient. Zerstöre nicht einer Speise wegen das Werk Gottes. Alles zwar ist rein, aber es ist böse für den Menschen, der mit Anstoß ist. Es ist gut, kein Fleisch zu essen, noch Wein zu trinken, noch etwas zu tun, worin dein Bruder sich stößt. Hast du Glauben? Hab ihn für dich selbst vor Gott. Glückselig, wer sich selbst nicht richtet in dem, was er gut heißt. Wer aber zweifelt, wenn er ist, der ist verurteilt, weil es nicht aus Glauben geschieht. Alles aber, was nicht aus Glauben ist, ist Sünde. Vers 17 ist so der zentrale Vers in diesem ganzen Thema, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Es geht nicht um das Äußere, sondern es geht darum, dass du innerlich errettet, dass du errettet wurdest und innerlich verändert wurdest, dass Gott dich mit Gerechtigkeit gesegnet hat, mit Friede, mit Freude im Heiligen Geist, dass du jetzt aus diesem neuen Leben, das Gott dir geschenkt hat, herauslebst. Ja, die Veränderung geschieht im Reich Gottes immer von innen nach außen, nicht von außen nach innen. Und in diesem Wissen zu leben, kann frei machen, und kann uns helfen, diese Äußerlichkeiten, diese Dinge, die getan wurden unter dem alten Bund, um vor Gott gut dazustehen, wirklich beiseite zu lassen und zu wissen, das ist nicht mehr notwendig. Aber wie gehe ich jetzt um mit dem schwachen Gewissen? Ich habe so 5 Punkte, die ich da sehr, sehr sinnvoll erachte, oder die ich da gelesen habe bei Paulus. Das eine ist, das haben wir schon in Römer 14, Vers 1 gesehen, wir sollen den Schwachen im Glauben und mit dem schwachen Gewissen annehmen, voller Liebe, aber nicht zur Entscheidung strittiger Fragen. Also das schwache Gewissen soll nicht zum Maßstab werden, nach dem die ganze Gemeinde handelt. Soll nicht zum Maßstab werden für Lehrentscheidungen. Ja, zum Beispiel auch, es gibt viele Christen, viele nicht, aber es gibt bestimmte Christen, die total darin gebunden sind, dass sie sagen, ich muss jetzt unbedingt den Sabbat auch heute noch halten und nur am Samstag Gottesdienst feiern und teilweise große Opfer auf sich bringen, um nie am Samstag arbeiten zu müssen. Aber wir sollen diese Leute nicht zwingen, das nicht zu machen, aber wir sollen das eben auch nicht als Lehrmaßstab für uns übernehmen oder als Handlungsmaßstab. Und ganz praktisch ermutigt uns Paulus, und das gilt nicht nur für die mit dem schwachen Gewissen, sondern für uns alle, wir sollen bei so unwichtigen äußerlichen Sachen nicht nachforschen. Ja, 1. Korinther 10, Vers 25 schreibt er, dass alles, was auf dem Fleischmarkt verkauft wird, esst, ohne es um das Gewissens willen zu untersuchen. Denn die Erde ist des Herrn und ihre Fülle. Wenn jemand von den Ungläubigen euch einlädt und ihr wollt hingehen, so esst alles, was euch vorgesetzt wird, ohne es um des Gewissens willen zu untersuchen. Also du darfst in den Supermarkt gehen und dir einfach die Dinge kaufen, ohne jetzt zu untersuchen, jedes Mal, nach welchen Maßstäben wurde das. Oder du kannst dir so bestimmte Kosmetika auch kaufen, ohne jetzt zu untersuchen, wurden da bei der Produktion irgendwelche dynamischen Prinzipien befolgt oder irgendwelche Sachen. Und er ermutigt uns wirklich, das zu machen. Und Jesus hat es auch übrigens sehr drastisch ausgedrückt. Er hat gesagt, es ist nicht so entscheidend, welche Speisen rein und unrein sind, weil es gerät ja alles in den Bauch und kommt dann in die Toilette. Ja? Also er hat gesagt, Speise gerät nur in den Bauch und kommt dann in den Abort, also in die Toilette wird ausgeschieden. Also wir dürfen da ruhig entspannt herangehen. Wir müssen nicht alles untersuchen, nicht alles überprüfen, sondern bei solchen Unwichtigkeiten, da können wir einfach essen oder Produkte verwenden, ohne jetzt nachzuforschen, wo jetzt das im Einzelnen herkommt. Das nächste ist aber, wenn andere da sind, wo wir merken, ihr Gewissen ist schwach und für sie wäre das eine Verletzung ihres Gewissens, dann sollen wir sie nicht drängen, das zu tun. Sagt er gleich im nächsten Vers, wenn aber jemand zu euch sagt, dies ist Opferfleisch, so esst nicht, um jenes Willen, der es anzeigt und um des Gewissens Willen. Ich meine aber nicht das eigene Gewissen, sondern das des anderen. Denn warum wird meine Freiheit von einem anderen Gewissen beurteilt? Also wir sollen andere nicht drängen, es zu tun, weder durch unser Vorbild. Ja, im 8. Kapitel sagt er auch eben, wenn wir wissen, jemand hat da Probleme damit und wir machen ein Vorbild, wird er vielleicht verleitet, uns nachzufolgen ohne innere Überzeugung und dann wird auch sein Gewissen verletzt. Und darum sollen wir Rücksicht nehmen auf unsere Geschwister. Wir sollen sie nicht dazu drängen, es zu tun, aber, das ist der nächste Punkt, Paulus hat ganz viel gelehrt, um die Leute in diese Freiheit hineinzuführen. In all seinen Briefen geht es immer wieder darum, aus dieser Gebundenheit hinaus in die Freiheit hineinzutun. Und das ist auch unser Auftrag, wirklich die Leute zu lehren, damit sie da hineinkommen. Weil dann kann ich im Glauben und in der Freiheit leben, so wie es in Römer 14 steht. Alles, was nicht aus Glauben ist, ist Sünde und glücklich der, der sich selbst nicht verurteilt in dem, was er tut. Und hier übrigens können wir auch etwas über den Glauben selbst lernen. Und das ist ein ganz, ganz toller Nebeneffekt des Ganzen. Weil das, was beim schwachen Gewissen gilt, das gilt auch beim Glauben, weil das schwache Gewissen hat auch ganz viel mit Glauben zu tun. Es funktioniert auch im Glauben nicht einfach nur jemand anders nachzuahmen. Ja, so wie es beim schwachen Gewissen nicht funktioniert, ich sehe jemanden Götzenopferfleisch zu essen und denke, eigentlich ist es falsch. Und sehe das und denke, ach, dem schadet es nicht, dann kann ich das auch machen. Aber das Gewissen ist nicht überzeugt und nimmt Schaden. Und dasselbe ist auch mit dem Glauben. Ich sehe jemanden, der im Glauben eine bestimmte Handlung tut und denke, ach, das kann ich auch machen, ohne diese innere Überzeugung zu haben und gewonnen zu haben. Und letztendlich merke ich dann, wie das bei mir scheitert und dann wird mein Glaube verletzt. Ein ganz einfaches Beispiel, was ich öfters von Leuten gehört habe. Es gibt so Zeugnisse, wo Menschen erzählen, okay, Gott hat mich aufgefordert, das letzte Geld, was ich dabei hatte, in der Versammlung ins Opfer zu legen. Und ich wusste nicht, wie ich dann die nächste Rechnung bezahlen wollte, aber er hat mir das dann doppelt zurückgegeben. Und dann kommen Leute auf die Idee und sagen, Mensch, das hört sich toll an, das will ich auch. Und legen ihr letztes Opfer hinein, einfach weil sie es bei jemand anders gesehen haben. Und es funktioniert nicht und ihr Glaube wird dadurch verletzt. Glaube wächst nicht dadurch, dass ich mir anschaue, wie andere es tun und Erfolg damit haben. Glaube braucht diese Grundlage der Lehre aus Gottes Wort, damit dieser Glaube wächst. Und Jesus hat es so schön gesagt beim Gleichnis, den einen Vers lese ich euch vor, beim Gleichnis vom Samenkorn, von dem vierfachen Ackerfeld. Da hat er gesagt, hört nun das Gleichnis vom Sämann. So oft jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, kommt der Böse und reißt weg, was in sein Herz gesät war. Dieser ist es, bei dem an den Weg gesät ist. Ich muss mich mit diesen Verheißungen, ich muss mich mit diesen Grundlagen beschäftigen, bis ich es verstehe und bis es in meinem Herzen Wurzeln geschlagen hat, damit ich im Glauben dann auch vorangehen kann. Wenn ich jemand anders sehe, der sagt, okay, ich habe das erkannt und ich habe das gemacht und Gott hat mir das geschenkt, dann kann es mich ermutigen, mich selbst auch zu vertiefen in diese Verheißungen, mich zu vertiefen und diese Überzeugung zu gewinnen, so wie ich damals, wenn jemand gesehen hat, okay, jemand anders kann Götzenopfer Fleisch essen, ohne dass es ihm schadet, ihn dazu hätte bringen können zu sagen, okay, vielleicht ist ja da meine innere Überzeugung, mein Gewissen falsch gewickelt. Und dann beschäftige ich mich mal damit. Und wir dürfen uns da wirklich entscheiden und sagen, ich entscheide mich, ich bleibe nicht stehen in dem, wo ich bin, sondern ich will immer weiter lernen, ich will immer weiter vorangehen, ich will immer tiefer in dieses Leben, das Jesus für mich hat, hineinkommen. Ich will im Glauben wachsen, ich will immer mehr auch in diese Freiheit hineinkommen, eines reinen Gewissens. Und der andere Punkt, das ist dann das befleckte Gewissen. Das ist eine, sozusagen, dass andere extremen Leute anfangen zu denken, ich kann jetzt alles tun, was ich will. In dem Timotheusbrief steht da ganz viel. Er fordert hier die Diakone auf im dritten Kapitel, sie sollen das Geheimnis des Glaubens in einem reinen Gewissen bewahren. Und er sagt es besonders, weil er immer wieder auf die Rede kommt über Leute, die das nicht gemacht haben. Er fordert Timotheus auf, dass er den Glauben bewahrt und ein gutes Gewissen, das einige von sich gestoßen und so im Hinblick auf den Glauben Schiffbruch erlitten haben. Und in Kapitel 4 führt er dann das näher aus, wie das ausschaut. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten manche vom Glauben abfallen werden, indem sie auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen achten. Durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind, die verbieten zu heiraten und gebieten, sich von Speisen zu enthalten, die Gott geschaffen hat zur Annahme mit Danksagung für die, welche glauben und die Wahrheit erkennen. Also es spricht hier von Leuten, die eine falsche Freiheit propagiert haben. Aber dann später schreibt, die sich in Häuser schlichen, die lose Frauen verführten, die meinten, ich darf jetzt alles tun, weil Jesus ja für meine Sünde bezahlt hat. Ich kann jetzt einfach munter drauf los sündigen. Es gilt für mich überhaupt nichts mehr. Und tatsächlich, so unglaublich es scheint, aber es gibt tatsächlich Leute, und auch Christen und auch Geschwister, die da hineinfallen. Erst vor ein paar Jahren gab es eine Bewegung in Deutschland, wo viel Gutes passiert ist und die aber dann meinten, ich bin Geist und ich muss mich nicht mehr um das kümmern, was ich mit meinem Körper mache. Und da völlig abgerutscht sind. Und ich denke, gerade deswegen hat Paulus im Galaterbrief, wo er über das Leben im Geist schreibt, auch gleich die Werke des Fleisches geschildert, so als ein kleiner Realitätscheck, dass man sieht, okay, diese Dinge sind wirklich falsch. Und Sünde beraubt uns tatsächlich. Es beraubt uns unseres Erbes, es bringt uns in Gebundenheit. Und wir sollten uns davor hüten, einfach so in Sünde uns hineinführen zu lassen. Und interessant ist die Folge, und das möchte ich euch noch kurz vorlesen, Titus 1, Vers 14. Da steht, sie sollen nicht auf jüdische Fabeln und Geboten von Menschen achten, die sich von der Wahrheit abwenden. Dem Reinen ist alles rein, dem Befleckten und Ungläubigen ist nichts rein, sondern befleckt ist sowohl ihre Gesinnung als auch ihr Gewissen. Also diese Befleckung des Gewissens weitet sich immer weiter aus. Wenn du in einer Richtung diese Befleckung zulässt, das wächst sich aus. Und irgendwann ist das ganze Denken befleckt und es äußert sich dann, dass man jedem anderen dasselbe zutraut. Wie funktioniert das? Ganz praktisch und kurz erwähnt. Es funktioniert so, dass du eigentlich als Christ, du wirst vom Heiligen Geist überführt, dass das Sünde ist, was du tust. Aber irgendwie gefällt einem die Sünde und man fängt dann so an, so ein bisschen zu jonglieren. Vielleicht kann ich das machen oder eigentlich würde ich es gern machen, ich tue es nicht. Und man fängt so an, sich ausreden, auszudenken, dass man das doch verdient oder dass man es doch dürfte und sucht nach Gründen, es doch zu tun. Und irgendwann kriegt man so eine richtige verdrehte Sicht. Und letztendlich kann man dann die klare biblische Botschaft nicht mehr verstehen. Und die Frage, warum manchmal tatsächlich wiedergeborene Christen überzeugt sein können, dass zum Beispiel homosexuelles Verhalten gar keine Sünde ist, das ist genau das. Sie haben so lange mit diesen Gedanken gespielt, immer wieder Ausreden gesucht und ich habe es doch verdient und ich kann das doch machen und es kann nicht sein, dass ich allein bleibe, weil ich homosexuell bin und nie heiraten darf. Und dann fängt das an wie ein Fleck, das sich immer weiter ausbreitet und was richtig einen immer mehr befleckt, was die Gesinnung befleckt, was dann dämonische Geister mit nach sich zieht, weil es stand ja im Timotheus, sie sind dann offen für irreführende Geister und dann führt es zu einer richtigen Befleckung, zum richtigen blinden Fleck. Und meiner Meinung nach ist das auch das, wovon Paulus spricht, wenn er im 2. Korinther sagt, dass auch unser Geist befleckt sein kann. Das ist diese Befleckung des Gewissens, des Geistes, die dann dazu führt, dass man völlig unfähig ist, die Fehler zu erkennen. Es ist wie ein blinder Fleck. Und ja, es weitet sich aus. Und ein interessanter Aspekt, den ich jetzt gar nicht weiter ausführe, ist, dass die Leute dann irgendwann anfangen, plötzlich wieder auf äußerliche Gesetzmäßigkeiten hereinzufallen, auf jüdische Fabeln, auf Gebote von Menschen. Also plötzlich, sie fangen an, eine bestimmte Freiheit zu propagieren und kommen in eine völlige Gebundenheit und Gesetzlichkeit hinein. Und die einzige Lösung dafür ist dann letztendlich eine völlig radikale Umkehr. Eine echte Buße zu tun. Und echte Buße heißt, ich denke um. Ja, das Wort Buße heißt umdenken. Ich erkenne an, dass das Verhalten falsch ist. Es geht nicht darum, dass ich mir selbst leid tue, weil ich erwischt wurde oder weil es mich bestimmte Dinge kostet, diese Sünde, sondern dass ich wirklich das anerkenne, jawohl, das ist das falsche Verhalten. Und ich will das nicht mehr tun. Und dann hilft uns Gott, auch wenn wir so umkehren, und verändert uns. Ja, im 2. Brief an die Thessalonicher steht das so schön, dass Leute verloren gehen, weil sie die Liebe der Wahrheit zu ihrer Rettung nicht angenommen haben. Ja, radikal umkehren und zu entscheiden, ich nehme jetzt diese Liebe zur Wahrheit an. Die Wahrheit aus Gottes Wort, das, was da drinnen steht, zählt mehr als das, was mir gefällt oder was ich mir wünsche, sondern ich fange an, mich radikal an Gottes Wort auszurichten. Und ich fange an, mein Denken zu erneuern. Und dann kommt diese Befleckung, kann auch wieder verschwinden und die Leute können, das Gewissen kann wieder gereinigt werden und sie können wieder anfangen, mit Jesus zu leben. Und das Ganze ist einfach für uns als eine Warnung gedacht, dass wir nicht irgendwann, wenn uns irgendwas so verlockend erscheint, obwohl wir klar wissen, das Wort Gottes sagt Nein und unser Gewissen sagt Nein, uns anfangen, Ausreden aufzuhäufen. Weil irgendwann, wenn wir zu sehr auf die Ausreden schauen, kann tatsächlich unser Gewissen wieder befleckt und verdreht werden. Okay, lasst mich nochmal kurz zum Schluss die Segnungen wiederholen, die wir durch dieses Gewissen haben. Wenn ich das erlebe, dieses reine Gewissen, werde ich frei von der Verdammnis, die mich quält. Und es ist schön, ohne Qual und ohne Verdammnis zu leben. Und es hilft mir dadurch auch, diesen Frieden, durch den Gott mich leiten will, mehr zu erkennen. Weil der Heilige Geist will mit unserem Gewissen zusammenarbeiten, um uns zu führen, um uns zu leiten. Und wir brauchen das, dass wir geleitet werden. Und wenn wir ein reines Gewissen haben, sind wir fähig, voller Kühnheit, voller Zuversicht zu Gott zu kommen. Und was wir beten, was immer wir bitten, steht sogar, was immer wir bitten, empfangen wir von ihm. All das gehört dazu und darum ist es gut, unser Gewissen, auf unser Gewissen zu achten, auf unser Gewissen Acht zu geben, immer mehr uns ins Wort zu vertiefen, dass wir auch, wenn wir merken, okay, in gewissen Bereichen ist unser Gewissen noch schwach, dass wir es mit Wahrheit spülen, damit es wirklich immer mehr rein wird, immer stärker wird, sodass der Heilige Geist mit unserem Gewissen zusammen uns führen kann. Und ein starkes Gewissen heißt eben nicht, ich kann alles machen, was ich will, sondern es heißt, ich weiß, was Gott für mich getan hat. Ich weiß, wer ich in ihm bin. Ich weiß, dass ich gerecht vor ihm bin. Und ich will ihm nachfolgen. Ich will so leben, wie es ihm Ehre bringt, wie es ihn verherrlicht. Und dieses Leben setzt einen totalen Segen frei. Und das wünsche ich uns. Darum habe ich auch so viel darüber jetzt geredet. Okay, und damit bin ich auch am Schluss angekommen. Ja. Dann lasst mich noch kurz beten. Vater, ich danke dir, dass du deinen Sohn gesandt hast. Ich danke dir, dass in dieser Erlösung nicht nur Vergebung ist, sondern dass du auch etwas mit unserem Gewissen getan hast. Dass du es gereinigt hast, dass du es neu gemacht hast und dass du uns durch unser neues, gereinigtes, geheiligtes Gewissen leiten willst, dass wir dadurch Frieden empfangen, dass wir dadurch Freude empfangen, dass wir dadurch voller Zuversicht vor dich treten können, Herr. Und ich bitte dich jetzt, Herr, dass du, wo überall in unserem Gewissen vielleicht noch irgendeine Verdammnis da ist, dass du diese Verdammnis zum Schweigen bringst, indem du uns dieses Opfer Jesu und seine Reinigung noch klarer vor Augen führst. Und Herr, ich möchte für mich sagen, ich will dir nachfolgen und ich will dein Wort verinnerlichen, immer mehr und mehr in diese Freiheit hineinzukommen, aus Glauben zu leben, aus dem Inneren herauszuleben, was du in mir getan hast. Und ich bitte dich, dass du das jedem hier auch immer mehr schenkst, Herr, dass du uns immer tiefer da hineinführst. Halleluja. Amen.